Ich schaute auf Naturwissenschaften, als seien sie eine demoralisierte Erfindung von Männern. Etwas, das dauerhaft behütet und abseits des realen Lebens gehalten werden muss. Allerdings können und sollten das reale Leben und die Naturwissenschaften nicht voneinander getrennt werden. Das war ein Zitat von Rosalind Franklin und hiermit begrüßen wir euch zu unserer neuen Folge von unserem Podcast Zwei Idioten reden über Natur. Ich bin Maya.
Ich bin Ida, hi.
Und heute werden wir über Rosalind Franklin reden. Aber bevor wir das tun, wie geht's dir?
Mir geht's gut und ich bin aufgeregt, weil ich finde Rosalind Franklin wirklich sehr interessant und wir werden über ihre Erfolge reden, über ihre Misserfolge und über den großen Skandal in ihrem Leben mit ihren Kollegen, die ebenfalls Wissenschaftler waren. Für die, die es nicht wissen, Rosalind Franklin war Biochemikerin und spezialisiert für Röntgenstrukturanalyse von kristallisierten Makromolekülen. Aber ja, wie geht's dir?
Mir geht's auch ganz gut, würde ich sagen.
Ist schön.
Ja, für die Hörer und für mich, weil ich habe wirklich gerade vergessen, in welchem Zeitraum befinden wir uns?
Rosalind wurde am 25. Juli 1920 in London geboren und ist dort auch am 16. April 1958 gestorben.
Das klingt ja nicht sonderlich lang, wenn ich das jetzt kurz ausrechnen darf. Sind das 37 Jahre?
Ja, genau, 37. Ist nicht sonderlich lang und sie ist an Eierstockkrebs gestorben und man vermutet, dass es von den Röntgenstrahlen kommt, weil die haben das ja früher erst alles erforscht und neu entdeckt und wussten noch nicht allzu viel darüber. Und ja, wahrscheinlich kam dieser Krebs durch Röntgenstrahlen.
Ja. Für alle, die nicht wissen, was Röntgenstrukturanalyse ist, das ist der bessere Begriff, würde ich sagen, für Kristallstrukturanalyse. Und das ist die Bestimmung des atomaren Aufbaus eines Kristalls durch Beugung geeigneter Strahlung am Kristallgitter. Und sehr häufig wird dafür halt Röntgenstrahlung benutzt. Und um nun fortzufahren, stellen wir uns die Situation vor, eine Bekannte auf der Straße sieht dich und fragt dich erst, ja, wie geht's dir? Kommt dann zur nächsten allbeliebten Frage, wie geht's der Familie? Wie geht's der Familie von Rosalind Franklin?
Also ich hoffe, denen geht's gut. Also klingt auch so. Jedenfalls, die Familie von Rosalind Franklin war jüdischstämmig und kam, wie vorhin schon gesagt, aus London. Der Vater war Banker und die Mutter Akademikerin. Und der Großonkel wurde auch in manchen Artikeln erwähnt. Der war nämlich Hochkommissar von Palästina. Und sie war die zweitälteste von 5 Kindern insgesamt. Und es war zwar sehr unüblich zu dieser Zeit, aber sie sind viel gereist, was auch schon kostenspielig ist mit 5 Kindern plus dann noch die Eltern, also 7 Personen insgesamt. Aber ja, sie konnten es nicht leisten, weil die Eltern ja auch, ich glaube, man kann schon sagen, einen hohen Rang hatten in der Gesellschaft. Hm.
Wir reden ja über die Jahre 1920 bis 1958 und du sagst, sie sind eine jüdischstämmige, es tut mir wirklich leid, dass ich mich manchmal verspreche, sie sind eine jüdischstämmige Familie.
Genau.
Gab es da irgendwie Probleme, weil in dem Zeitraum war ja auch der Zweite Weltkrieg? Und
ja, also die Franklin-Familie an sich hatte keine Probleme, aber die hatten, wenn man das so sagen kann, immer so ein Auge auf Deutschland, wo es den Juden ja offensichtlich und wie auch alle wissen, nicht gut ging. Und Rosalinds Vater und seine Schwester, also Rosalinds Tante, die beiden haben zusammen eine Organisation gegründet, die sich um bedürftige jüdisch-deutsche Kinder kümmert. Und 1938 wurden auch 2 jüdische Kinder in die Franklin-Familie aufgenommen.
Das heißt, sie waren dann irgendwann zu 9.
Genau. Also eine sehr, sehr große Familie.
Kann ich mir vorstellen. Und dann auch noch das Reisen dazu.
Ja, genau.
Wird schon ein bisschen teuer.
Ja.
kommen wir zu Rosalind Franklin. Wann hat sie denn das Interesse an der Naturwissenschaft gezeigt? Oder ab wann kam das Ganze?
Sie zeigte schon als kleines Kind Interesse an Naturwissenschaften. Ich habe gelesen mit 6 Jahren, was ja wirklich sehr früh ist. Und sie ging auch immer auf Schulen und Internate, die Naturwissenschaften und ein Leben unabhängig von der Ehe sehr unterstützt haben. Und ja, ihre Eltern haben auch wirklich sehr viel Wert auf sorgfältige Schulausbildung gelegt, weswegen sie auch an sämtlichen Schulen immer die besten Abschlussprüfungen hatte. Und ja, also das fing schon sehr früh an bei ihr.
Das ist doch mal
Ja.
erfolgreich. Also, wenn man schon als kleines Kind weiß, was man machen
Total.
will,
Ja.
das ist schon cool.
Man merkt dann auch, dass sie das so von klein auf wollte und danach gestrebt hat und so. Und dazu passt auch das Zitat: What's the use of all doing this work if we don't get some fun out of this? Und ja, das unterstreicht einfach noch ihre Leidenschaft zu dem Thema.
Kommen wir dann nur zu ihren Erfolgen, Misserfolgen, zu ihrer Arbeit, was sie dann später gemacht hat. Sie hat nämlich weitreichende Forschungsarbeiten zur Struktur von Kohlen und Koks als Brennstoff gemacht, sowie von Viren. Also nicht Viren als Brennstoff. Ich glaub, das funktioniert nicht mal, dass man Viren als Brennstoff nehmen kann. Aber
Unabhängig von,
genau,
ja.
unabhängig vom Brennstoff halt auch noch was mit Viren gearbeitet. Und dazu hatte sie halt auch. Und sie hatte auch wichtige Forschungsergebnisse mit Röntgenbeugungsdiagrammen der DNA. Macht das Sinn? Macht der Satz Sinn?
Ja, und sie hat zur
Ja.
Aufklärung der Doppelhelixstruktur beigetragen.
Stimmt. Und dazu hat sie im April 1953 mit ihrem Doktoranden Raymond Gosling einen Artikel veröffentlicht. Und parallel zu diesem Artikel kam auch noch ein Artikel von einem gewissen James Watson und Francis Crick, die zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich bekannt waren. Und Francis Crick hatte nicht mal seine Promotion abgeschlossen. Das heißt, die waren gar nicht bekannt so. Und haben dann auch zu diesem Artikel parallel auch einen Artikel geschrieben zur Struktur der DNA. Und dieses Modell, was sie da in ihrem Artikel hatten, stimmte mit dem von Franklin überein. Und Watson und Crick haben dann am Ende auch noch einen Nobelpreis gekriegt für diese Forschung der DNA und der Entschlüsselung der DNA. Und es kam dann halt am Ende heraus, dass die Forschungsergebnisse von Franklin geklaut, sage ich mal, wurden, ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung. Und die haben es einfach benutzt und ohne irgendwie
Ja.
was zu machen. Und ich glaube, der Nobelpreis ist auch noch immer noch in dessen Händen.
Ja, genau. Also ich habe das mal recherchiert und es stand nirgendwo was, dass denen der Nobelpreis entzogen worden ist. Und ich meine, das wurde dann ja auch irgendwann öffentlich gemacht, dass die Forschungsergebnisse geklaut worden sind. Aber denen wurden nichts entzogen oder sonstiges. Ich habe nur mal gehört, dass sie einen Titel verloren haben wegen rassistischen Aussagen oder so, aber.
Ich glaube, James Watson war
Ja,
das, ne?
genau, James Watson hat.
Ich glaube, der lebt heute auch noch. Ich
Ja,
glaube.
genau, der hat dieses Jahr den 93. Geburtstag gefeiert,
Ich
glaube ich.
glaube, ja.
Ja, genau.
Aber bevor wir zu diesem großen Skandal und der ganzen Geschichte hinter diesem Skandal kommen, möchte ich kurz noch sagen, also Franklin hat an Methoden mit der A-Form der DNA experimentiert, sage ich mal, und hat dann herausgefunden, dass sich die Struktur verändert je nach Wassergehalt. Und hat dadurch dann halt auch herausgefunden, dass es zwei Formen der DNA gibt, oder zwei Molekülstrukturen der DNA gibt, also die A-Form und die B-Form. Und die sich halt durch den Wassergehalt unterscheiden. Und dann hat sie halt auch es hinbekommen, eine sehr schöne Aufnahme, eine sehr schöne Aufnahme von Röntgenbildern mit höchster Qualität aufzunehmen von diesen. Von dieser DNA und von
Ja.
diesem DNA-Strang, sagt man das, Strang oder Streifen
Ich
oder?
weiß
Okay.
es nicht.
ja, und das hat sie schon sehr gut gemacht, aber das war so ihre Arbeit, was sie gemacht hat, oder das, was dazu beigetragen hat, wo sie herausgefunden hat, dass die DNA eine Doppelhelix ist. Und ja, dann kommen wir zum großen Skandal mit James Watson und Francis Crick. Und jedenfalls dieser James Watson und dieser Francis Crick haben versucht, oder waren halt, wie gesagt, noch ziemlich unbekannt und, sag ich immer, auch unerfahren, würde ich sagen.
Ja.
Und haben halt in diesem Bereich, den Arm, hatten sie eine Möglichkeit gesehen, da sehr viel Ruhm zu wissenschaftlichen Ruhm zu erwerben. Mhm. Und ihnen war halt aber auch klar, dass sie nicht wirklich schnell oder ziemlich schnell zu Ergebnissen kommen mussten, um dem Durchbruch von Pauling zuvorzukommen. Das war auch ein sehr bekannter Wissenschaftler, oder ist auch ein, war auch ein sehr bekannter Wissenschaftler,
ja,
der auch zwei Nobelpreise gekriegt hat für zwei unterschiedliche Sachen. Was? Also ich glaube Chemie und Physik. Mhm. Sehr selten. Und die standen jedenfalls sehr, oder James Watson und Francis Crick standen sehr nah im Austausch mit einem gewissen Maurice Wilkins vom King's College. Und Franklin hat halt, nachdem sie diesen Artikel geschrieben hat, den erstmal ans King's College geschickt, oder ihre Arbeiten erstmal ans
King's College, ja.
Genau, ans King's College geschickt. Und die haben das dann in einem Komitee so angeguckt. Mhm. Weißt du? Und dieser Wilkins war halt auch da drin und hat dann diese Ergebnisse von Franklin an Crick und Watson übergeben. Und somit konnten sie dann ihre Theorien, die sie vorher nur hatten, dann auch beweisen, weil sie ja die Ergebnisse von Franklin hatten. Und ich finde das schon ein bisschen asozial. Also ja, das ist schon ziemlich, ziemlich asozial.
Also das heißt, Wilkins war eigentlich so die kleine Snitch, die das einfach weitergegeben hat.
Ja, okay. Also wenn dieser Wilkins nicht gewesen wäre, hätte man...
Wären die gar nicht da rangekommen, ne?
Ja, ich glaube. Ja. Also vorher haben sie halt nur auf Theorien das Ganze basiert, ja, und halt auch so ein, glaube, ein Interview oder so gesehen mit Franklin, woraus sie dann auch ein paar Sachen ziehen konnten, aber vorher hätten sie das halt gar nicht, ja, wissen können.
Und
und ja, das ist irgendwie schon eine Katastrophe, dass das einfach so weitergegeben hat. Da fragt man sich auch, warum er das weitergegeben hat.
Ja, stimmt. Also,
ich meine, was hat es ihm gebracht, dass er es weitergegeben hat?
Außer er wollte ihr irgendwie eins auswischen, aber was hätte er für einen Grund gehabt?
Ja, stimmt. Und bevor dieses ganze Komitee und so also kam, haben Wilkins und Francis Crick sie eingeladen, um mit ihr zusammenzuarbeiten, also mit Franklin zusammenzuarbeiten. Aber als Franklin diese ganzen Arbeiten von ihr von den beiden gesehen hat, fand sie die Arbeiten ziemlich erbärmlich, sag ich mal, und ist dann gleich wieder nach Hause gefahren und somit... würde ich sagen, hatten sie am Anfang erstmal ein Geroll. Was sich dann halt herausstellt, war am Ende, nachdem sie diesen ganzen Skandal hatten und so, sind Francis Crick vor allem und Rosalind Franklin sehr gute Freunde geworden und waren auch immer im Austausch und haben dann auch sehr viel geredet, und wenn irgendjemand irgendwie was Fragen hatte oder irgendwie Hilfe brauchte, genau, sind die auch immer zueinander gegangen und haben sich dann gegenseitig gefragt und so.
Ja.
Was ich auch schon irgendwie cool finde, dass sie trotzdem ihn irgendwie vergeben hat, sag ich mal.
Also wenn ich Franklin wäre, dann würde ich den nicht vergeben.
Nee, vielleicht war dieser Francis Crick ja ganz gut, aber jetzt kommen wir mal zum James Watson, der dann im Endeffekt auch noch ein Buch geschrieben hat. Und das ist nicht sonderlich... Ja. Nicht sonderlich nett, was er da geschrieben hat. Und wie wir ja schon wissen, hat er auch schon rassistische und sexistische Aussagen
getätigt.
Und ja, find ich schon krass, also was er da so geschrieben hat.
Ja, ich würde das einmal vorlesen. Und zwar hat er geschrieben, sie tat nichts, um ihre weiblichen Eigenschaften zu unterstreichen. Trotz ihrer scharfen Züge war sie nicht unattraktiv und sie wäre sogar hinreißend gewesen, hätte sie sich auch nur das geringste Interesse für ihre Kleidung gezeigt. Das tat sie nicht. Nicht einmal ein Lippenstift, dessen Farbe vielleicht mit ihrem glatt schwarzen Haar kontrastiert hätte, benutzte sie. Und mit ihren 31 Jahren trug sie so fantasielose Kleider. Oh Mann. Wie nur irgendein blaustrumpfiger englischer Teenager. Insofern konnte man sich Rosie gut als Produkt einer unbefriedigten Mutter vorstellen, die es für überaus wünschenswert hielt, dass intelligente Mädchen Berufe erlernten, die sie vor der Heirat mit langweiligen Männern bewahren.
Das ist schon mal sehr, sehr fies, würde ich sagen.
Man muss dazu sagen, dass Watson sie ja Rosie genannt hat in diesem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe. Und Franklin lehnte diesen Kosenamen, was ja halt auch wirklich ist, strikt ab. Und man merkt dadurch einfach, wie wenig Respekt er hatte. Und
oder beziehungsweise wie wenig Respekt er immer noch hat, weil das Buch hat er, glaube ich, das Buch heißt ja die Doppelhelix, glaube ich.
Ja, genau.
Und das hat er nach ihrem Tod, glaube ich, rausgebracht.
Wow.
Immer noch. das, ich glaube, 1969 hat er das rausgebracht, ist ja 58 gestorben.
Ja, ja, genau.
Also,
ja.
Ja gut.
Auch nach ihrem Tod hatte er nicht den Respekt, sie bei ihrem Namen anzusprechen und sie Rosie zu nennen.
Ja.
Ja.
Das ist schon ziemlich, ziemlich fies, ja, würde ich sagen. Also da ist ich würde das richtig kacke.
Und ich finde das einfach so schade, weil durch diesen ganzen Skandal hat man einfach im Endeffekt gesehen, wie wenig, also wie niedrig angesehen Frauen waren einfach. Also nicht nur in der Naturwissenschaft, sondern generell. Und ich finde es einfach so schlimm, dass die beiden sich einfach an Rosalind quasi hochgehangelt haben.
Ja.
Und sie keinen Credit dafür bekommen hat.
Und ich meine, er hat ja dieses Buch geschrieben, die Doppelhelix. Und sie trotz dieses Buches, wo sie zwar quasi gestehen, am Anfang sogar schon quasi gestehen, dass es nicht ihre alleinige Arbeit war, sondern halt auch dass Rosalind Franklin halt mitgearbeitet hat, wurde ihnen trotzdem dieser Nobelpreis nicht entzogen. Also, das finde ich
bis heute nicht.
Auch schon mal nicht. Also, ich verstehe es nicht. Das ist wirklich nicht cool. So sage ich es mal so. Und ich meine, dieses Bild, was wir jetzt gerade gelesen, oder?
Das Bild.
Ja, quasi. diese Vorstellung, die wir gerade aus seinem Buch gelesen haben, davon war Rosalind Franklin lange Zeit noch geprägt. Also dadurch kannte man sie, durch dieses Buch, dass sie halt so war und so negativ beschrieben wird.
Sie wird so negativ dargestellt.
Und es haben auch schon, oder andere haben halt auch schon versucht, sie wieder hochzuschreiben in Artikeln und so. Aber das hat es trotzdem irgendwie nicht gebracht. Ja. Und ich meine, ich muss sagen, ich kannte Rosalind Franklin vor diesem Podcast nicht. Aber von James Watson hat man irgendwie schon was gehört.
Ja, den Namen kennt man irgendwie.
Ja, als wäre es irgendwie so bekannt und als hätte der irgendwas Wichtiges gemacht oder so. Er hat ja jetzt quasi was Wichtiges gemacht. Er hat ein Leben ruiniert, Lebenswerk ruiniert, wenn man das so sagen kann. Und dann noch die rassistischen Aussagen und sexistischen. Ja, ich mag den Typen nicht. Ich kenne ihn nicht mal und ich mag ihn nicht. Ich glaube, das ist kein gutes Bild.
Franklin hat so viel besser verdient, einfach, finde ich.
Ja. Das ist sehr, sehr traurig.
Ja.
Und dann würde ich sagen, wer ist es eigentlich heute mit Rosalind Franklin?
Ja.
Ich glaube, wir haben dann nichts mehr. Ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du noch irgendwas in deinen Notizen?
Nee.
Ja, und dann würde ich mich hier heute verabschieden von euch.
Ich mich auch.
Und danke, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Zwei Idioten reden über Natur. Und
wir sehen uns nächste Woche.